Wir wollen ja, haben ja das Thema kein anderes Evangelium, Paulus zwischen semitischer Realität und griechischem bzw. aristotelischem Dualismus. Realität. Wir haben ja heute Morgen von Kaiser gehört, dass viel über ja, Scheinsein, Scheinwahrheit, Scheindasein gesprochen wird in dem griechischen Denkbewusstsein. Und auf der anderen Seite haben wir im Alten Testament der Gott Abrahams, Isaaks und Jakob, also ein Gott, der sich in Bezug auf einen Menschen stellt und nicht abstrakt irgendwo da oben im Himmel sitzt und von wem dem wir und sie keine Ahnung haben, sondern ein Gott, der sich offenbart. Und das ist das Geheimnis der Bibel und der biblischen Offenbarung. Gott hat sich Abraham, Gott hat sich Isaak, auch wenn nur begrenzt, und Gott hat sich Jakob, Israel, offenbart. Und das ist das Geheimnis des lebendigen Gottes. Und so wollen wir diesen Gedanken mit hineinnehmen in das paulinische Werk. Was hat Paulus versucht, uns zu sagen? Auf dem ersten Blick sieht man beim Paulus, dass es seelsorgerliche Schriften sind. Eigentlich sind die paulinischen Schriften die ersten Schriften, die eigentlich in den Gemeinden rumgereicht wurden. Die Evangelien sind relativ später. Ich würde es auch nicht so spät datieren, wie man es in der Theologie macht, aber Paulus war eigentlich der Lebendige, der Aktive. Ich würde sogar sagen, Paulus war der Initiator des Gedankens, diese Offenbarungsgeschichte zu dokumentieren. Dabei bilden seine geistliche Erfahrung bei Paulus und seine theologischen Thesen die Basis dieser erbaulichen Briefe mit dem Ziel, seine Adressaten, also Zuhörern, auf sein Evangelium, das Gott ihm bzw. Jesus ihm offenbart hat, zu verpflichten, aus verschiedenen Gründen. In der Regel hat eine theologische Abhandlung zum Ziel, das Wissen zu abstrahieren, also irgendwie Schritte in Schritte umzusetzen und zu systematisieren, damit ein bestimmtes Ergebnis vermittelt werden kann. Eine solche Abhandlung erfolgt in einer logischen und systematischen Reihenfolge, damit sie ein oder mehrere Ziele erreichen kann. In der Logik, das wir im Westen haben und das auf die griechische Gedanken aufbaut, so wie es Bernhard Kaiser heute Morgen uns ein bisschen gezeigt hat, spielen menschliche Ratio und Verstand, Vernunft, die durch empirische Erfahrung bestätigt werden. Also, was ist das? Ist das eine Flüssigkeit oder nicht? Wenn es eine Flüssigkeit ist, kann ich es umleeren. Das ist ein empirischer Versuch, ein Beweis, um zu beweisen, dass das eine Flüssigkeit ist. Wir versuchen praktisch durch empirische Erfahrung bestätigen, was etwas ist. Und das spielt eine Hauptrolle in der dualistischen oder aristotelischen Logik. Und folgedessen, was mit Logik und menschlicher Erfahrung nicht erklärbar oder nicht machbar ist, ist unvernünftig und somit spekulativ. Das heißt also, wir als Bibelgläubige sagen, Gott schuf Himmel und Erde. Also er hat die Materie hergestellt, die Energie, aus dem unser Universum hergestellt ist. Die Evolutionisten sagen, nein, das ist von alleine entstanden. Warum? Sie sagen, ja, Gott kann ich nicht beweisen, kann ich nicht nachweisen. Folglich kann ich nur Materie beweisen und muss davon ausgehen, dass es allein entstanden ist. Ist eine Unlogik in der Logik, aber nur um zu zeigen, wie problematisch es ist, etwas nachzuweisen, was wir nicht nachweisen können. Was mit Logik und menschlicher Erfahrung nicht erklärbar oder nicht machbar ist, ist unvernünftig und somit spekulativ. Das kann sein oder nicht sein. Das sind die Grundsätze des logischen Dualismus, die wir uns im westlichen Denksystem zu eigen gemacht haben, in Analogie zu den Griechen. Und das ist auch, aber auch gleichzeitig ein Phänomen, das wir hier im Abendland haben. Wir haben eine Denkstruktur, einen Denkmechanismus, das hat auf der einen Seite Vorteile, aber wenn es um die Offenbarung Gottes kommt, hat es massive Probleme. Wenn wir nun diese rationelle Struktur mit den Briefen des Paulus vergleichen, bekommen wir auch hier große Probleme. Ja, man könnte sogar sagen, der Inhalt seiner Briefe explodieren regelrecht, weil nämlich die Logik diese Offenbarungskraft und Qualität gar nicht beinhalten und erst recht nicht erklären kann. Wir wollen das einmal an Römer 1,16, den berühmten Vers von Paulus, demonstrieren, wo Paulus schreibt, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden vornehmlich und ebenso die Griechen. In diesem Satz finden wir schon mindestens zwei Begriffe, die in den logischen Dualismus nicht hineinpassen bzw. massive Probleme verursachen. Erstens Kraft. Was versteht Paulus unter dem Begriff Kraft? Was ist Kraft überhaupt? Meint er damit eine physikalische Kraft, mit der man einen Körper bewegen kann? Das ist Kraft, wenn ich die Flasche von hier nach hier transportiere. Oder will Paulus damit eine Allegorie zum Ausdruck bringen, etwa Logik, Vernunft oder Weisheit? Das wird auch in der Antike als Kraft verstanden, also in der griechischen Antike. Wie kann man sonst Kraft verstehen oder gar messen? Das sind ja strukturelle Probleme. Diese Fragestellung ist ganz wichtig, wenn wir das verstehen wollen, was Paulus uns sagen will. Denn seit der Aufklärung, so hat man den Eindruck, kann in der Theologie jeder Paulus so interpretieren, wie es ihm passt. Ob das Paulus wirklich sagen wollte, ist immer eine andere Frage. Zweiter Problemkreis hat schon Kaiser heute Morgen angesprochen, Gott. Wer oder was ist Gott? Der Schöpfergott sowie der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist eine biblisch-semitische Offenbarungsstruktur, wenn man sagen will, sogar eine Kultur. Auf diese Art und Weise hat keine andere Religion Gott erklärt. Ein persönlicher Gott, der handelt und leidet. Er redet mit dem Einzelnen und kümmert sich um ihn. So etwas gibt es nur in der Bibel, nicht aber in der Logik. In der Antike gibt es keinen Gott in diesem, im biblischen Sinne. Da gibt es den Obergott, Zeus oder Jupiter. Und im griechischen Dualismus, auf dem unser Denken im Westen überwiegend beruht, kennt man nur den einen sogenannten ersten Urheber, beziehungsweise aus dem Neuplatonismus den Nous, was griechisch Verstand heißt. Dieser ist unpersönlich, so wie schon die Begriffe es darstellen, so abstrakt, so unbedeutend, keine persönliche Beziehung. Somit widerspricht der biblische Begriff für Gott dem westlichen Dualismus diametral. Ich hoffe, ich habe ein bisschen den Eindruck erwecken können. Da ist ein Gott, der beruft Abraham und will ihn begleiten, will ihn beschützen, will mit ihm Gemeinschaft haben. Das ist der Gott der Bibel. Auf der anderen Seite haben wir einen Gott, einer nennt ihn Zeus, der andere Jupiter, aber der ist unpersönlich, der ist abstrakt. Was er denkt und was er fühlt, weiß niemand. Er offenbart sich auch gar nicht uns indirekterweise. Ist alles so mythisch, mythologisch, unbegreiflich. Diese Probleme fangen bei Paulus schon in der Einleitung zu seinem Brief an die Römer an. Und es entsteht ein Spalt zwischen dem dualistischen Denken im Abendland und der Botschaft des Paulus, die aus seinem biblisch-semitischen Realitätsverständnis entstanden ist. Diese Problemstellung, diese doppelte Problemstellung, mündet zuletzt in den Begriff Evangelium. Was ist Evangelium? Haben Sie sich schon mal überlegt? Ist es eine heilsgeschichtliche Offenbarung? Ist es ein Buch? Ist es eine Gemeinschaft mit Gott? Das sind ja alles Aspekte des Evangeliums. Was will uns das Evangelium sagen oder geben? Ist es eine physikalische Tatsache, eine logische Abhandlung oder gar eine politische Kraft, wie man gern die politische Theologie interpretiert hat? Wie kann die Botschaft des Evangeliums eine Kraft sein? Kann eine Botschaft eine Kraft sein im nicht-politischen Bereich? Sie kann vielleicht eine physikalische Kraft oder eine logische Weisheit sein. Wie aber kann ein Evangelium die Kraft Gottes darstellen, der im Dualismus unpersönlich ist und praktisch nichtssagend, wenn er unsichtbar und nicht nachweisbar ist? Und dann ist die Frage, übertreibt Paulus hier nicht mit seiner Analogie? Oder, und das ist der Paradigmenwechsel, der hier zwischen griechischer Logik und biblischer Realität stattfindet, versucht uns Paulus hier sozusagen eine neue Dimension der biblischen Offenbarung darzustellen, eingebettet in griechischer Logik der Kommunikation. Offenbarung von Gott und dann Sprachgebrauch zwischen uns Menschen. In unserem westlichen Denkraster nehmen wir die Nuancen dieser Fragestellung, wenn überhaupt, leider nicht ernst genug. Aber für einen Semit bis heute, wenn man auch die Probleme im Nahen Osten betrachten, beziehen sich einfach auf diese Problematik. Ist Kraft etwas Politisches oder ist Kraft etwa eine andere Dimension? Wir sind von unserer dualistischen Logik so überzeugt, dass wir oftmals nicht merken, wie Paulus selbst diese Problematik angeht, mal direkt und mal indirekt. Und wir haben ja gesehen, dass es in der Kirchengeschichte ein Problem war. Wie können wir diesen dreieinigen Gott erklären, verständlich machen, mit unserem Verstand aufnehmen? Es ist schwierig. Denn auch er weiß, also Paulus, dass dem logischen Dualismus Grenzen gesetzt sind, um die biblische Offenbarung klarstellen zu können. Das ist eine Tatsache. Diese Offenbarungen sind Paradigmen, die das Geschehen auf Erden selbst und somit die damit verbundene Logik beeinflussen kann. Wir gehen davon aus, dass die Logik eine feste Größe ist, die Gott einmal gestartet hat und nicht mehr enden kann. Die Bibel sagt uns was ganz anderes. Gott greift laufend in dieser Welt ein, damit wir überhaupt noch weiterhin existieren können, damit die Welt nicht zugrunde geht und damit wir eine Chance der Hoffnung haben. Das ist biblische Offenbarung. Wie kann die Logik das erklären? Dadurch können diese Paradigmen oftmals mit Logik nicht ausreichend verifiziert beziehungsweise erst recht nicht empirisch nachvollzogen werden. Das sind die Extreme, die wir im paulinischen Werk finden. Das biblisch-semitische Realitätsverständnis des Paulus, also der handelnde Gott, der sich offenbart, Gott ward Fleisch, das Wort ward Fleisch und wohnte uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Also wir haben es gesehen und gehört. Wir haben da einige Beispiele schon dafür bekommen. Auf der einen Seite. Und die methodische Logik des Dualismus auf der anderen Seite. Denn, und das ist ein Faktum, Paulus bedient sich definitiv der logischen Methodik in seinen Werken. Also er argumentiert, Argumentation ist ja Logik, aber die Inhalte, die er uns darin vermitteln will, können nicht immer dieser Logik folgen. Wie wir heute Morgen gesehen haben, Gegenwart, Vergangenheit. Also so auch bei Paulus. Er bringt einmal etwas Logisches, dann bringt er sozusagen, Gott hat sich offenbart. Peng, puff, plötzlich ist Gott da, das eigentlich so in der Logik mit der Logik gar nicht verifizierbar ist. Wir können daher nicht immer dieser Logik folgen, da sie aus seinem biblisch-semitischen Offenbarungsverständnis entspringen. Und deshalb ist der Römerbrief so kompliziert. Nicht, weil es falsch ist, sondern weil die Paradigmen wechseln, mitten in der Logik. Somit bilden sich oftmals logische Knoten, möchte ich das formulieren, in seinen Abhandlungen, die leicht zu falschen theologischen Schlüssen führen können, wenn man seinen biblisch-semitischen Ansatz außer Acht lässt. Wir müssen also immer wieder zurück ins Alte Testament. Paulus hat aus dem Alten Testament geschöpft. Abraham, Adam, der Sündenfall. Er hat alle Fakten des Alten Testaments immer als Basis seines Evangeliums dargestellt. In den folgenden Ausführungen wollen wir einige der wesentlichen Punkte seiner Schriften im Lichte dieser soeben dargestellten Problematik betrachten. Natürlich, ich habe mehr geschrieben, als wir jemals Zeit haben würden, aber wir wollen ein oder zwei Sachen herausnehmen, um einfach mal den Vergleich machen. Wir kommen zum ersten Punkt, die Auferstehung Jesu und seine Bedeutung für Paulus. Denn Paulus fängt ja mit der Auferstehung Jesu. Nicht der Mensch gewordene Jesu, sondern der auferstandene Jesus, der Sohn Gottes. In seinem Prolog definiert Paulus, wer Jesus ist und in welchem Zusammenhang er mit der Auferstehung steht. In Römer 1 bis 4. Paulus, Entschuldigung, ich habe gemerkt, ich habe einen älteren Luthertext verwendet. Der ist nicht so ganz flüssig wie der neue, aber die meisten können ja gut Deutsch, sodass sie auch das ältere Deutsch verstehen können. Paulus, ein Knecht Jesu Christi, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, welches er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift, von seinem Sohn, und hier aufpassen, von seinem Sohn, der nach dem Fleisch geboren ist, aus dem Geschlecht Davids. Und nach dem Geist, der da heiligt, erwiesen in Kraft als Sohn Gottes durch die Auferstehung von den Toten. Jesus Christus, unser Herr. Hierbei zeigt uns Paulus drei Hauptgedanken, die Jesus und sein Evangelium definieren. Erstens, nach dem Fleisch, kata sarkas, also ein Nachkomme Davids. Die erste Identifikation Jesu als dem Nachkommen des Königs Davids, kata sarka, ist die Voraussetzung für alle weiteren Definitionen bei Paulus. Denn nach biblischem Verständnis der Juden muss der Messias ein Nachkomme Davids sein. Sonst fehlt die heilsgeschichtliche Voraussetzung dafür. Also nicht irgendjemand kann der Messias sein, sondern er muss ein Nachkomme Davids sein. Mit dem fängt Paulus an. Kata sarka, nach dem Fleisch, ist er Nachkomme Davids. Woher Paulus diesen Nachweis erbringt, finden wir nirgendwo in seinen Schriften. Das ist nämlich das Eigenartige. Wir können nur vermuten, dass er als Beauftragter des Sanhedriums die genaue Genealogie Jesus von Nazareth bereits kannte oder dass er erst nach seiner Bekehrung durch die Apostel und die Mutter Jesu, die ja noch zu seiner Zeit gelebt haben, seine Genealogie in Erfahrung brachte. Wichtig für Paulus, der ja ein gläubiger Jude war, so gläubig, dass er fanatisch war, und seine Theologie ist die Tatsache, dass der historische Jesus ein direkter Nachkomme Davids ist. Das ist das erste Paradigma seines Evangeliums. In anderen Worten, wenn Jesus von Pneuma und von Gott und von allem spricht, spricht er immer von der Offenbarung, die Fleisch geworden ist. Es kann niemals sein, dass man Paulus so deuten kann, dass er abstrahiert, dass er die Auferstehung abstrahiert, dass er Jesus abstrahiert, dass er Gott abstrahiert, dass er den Glauben abstrahiert. Niemals. Es geht immer in Bezug zu dem fleischgewordenen Sohn Gottes, wie wir es heute Morgen gehört haben. Nach dem Fleisch der Nachkomme Davids. Ohne Nachkommenschaft aus dem Davidshaus gibt es keine messianische Heilsgeschichte. Zweitens, erwiesen durch die Kraft der Auferstehung. Das zweite Paradigma für Paulus ist, dass dieser Nachkomme Davids, Jesus, von Gott in seinem messianischen Amt bestätigt wurde. Das Volksjudentum hatte in seinen messianischen Erwartungen damit gerechnet, dass der Messias ein irdisches Reich aufbauen wird, wie einst David. Vermutlich hat das Paulus vor seiner Bekehrung auch genauso gedacht. Doch bei seiner Begegnung mit Jesus kurz vor Damaskus musste er erkennen, dass dieser Jesus, den der Hohe Rat zum Tode verurteilt hat und kreuzigen ließ, lebendig ist und in Herrlichkeit regiert. Denn nur so hatte Jesus die Vollmacht, Paulus mitten im Nichts zu umleuchten und zur Rede zu stellen. Durch die Herrlichkeit Jesu überfiel Paulus eine dreitägige Blindheit, die erst dadurch beendet wurde, als ein Bruder im Herrn, ein gewisser Hananias in Damaskus, ihm die Hände auflegte und im Namen Jesus sein Augenlicht wiederherstellte. Und das wird immer vergessen in der Theologie, ihm die Gabe des Heiligen Geistes zuteil werden ließ, im Namen Jesu. Das ist ganz wichtig, auch Paulus musste neu geboren werden. Es ist also nicht eine logische, nicht ein logisches Evangelium, das er gepredigt hat, sondern ein geistliches, ein geistgewirktes Evangelium. Somit ist dieser Jesus lebendig und kann heilen nach dem Willen Gottes. Das ist die Kraft Jesu Christi, die Paulus hier bezeugt. Nicht beweist, da er das selbst erfahren hat. Er muss nicht beweisen, dass Jesus auferstanden ist. Deshalb verwendet er hier einen eigenen Begriff. Der griechische Begriff, der im Deutschen mit dem nicht eindeutigen Begriff erwiesen, man könnte meinen, das heißt bewiesen, wiedergegeben wird, ist Aristentos, das so viel heißt wie aufgestellt, festgemacht als eine Tatsache. Also wurde Christus als Sohn Gottes hingestellt, der über jeglichem Beweis steht. Seine Erfahrung veranlasste den Paulus bereits kurz nach seiner Bekehrung in Damaskus, Jesus als den Sohn Gottes zu bekennen, nicht zu beweisen und zu predigen. Apostelgeschichte 9,20. Erst danach, als die Weisheit zugenommen hat, steht da im Apostelgeschichte 9,22, konnte er sogar ihn als den Messias beweisen. Aber dass er als der Sohn Gottes ist, also der die Kraft und Herrlichkeit hat, das hat er erfahren. Da brauchte Paulus keinen Beweis dafür. Dass aber dieser Jesus, der ihnen begegnet ist und ihn fast umgebracht hat, aber wieder gesund gemacht und die Gabe des Heiligen Geistes gegeben hat, dass dieser Jesus auch der Messias ist, der von den Propheten bezeugt wurde, das musste ihm auch erst der Heilige Geist erklären. Da musste er hingeführt werden. Denn beides ist nicht unbedingt das Gleiche, wenn man eine falsche Vorstellung hat vom messianischen Reich. Das bedeutet für Paulus, dass Jesus, der Sohn Gottes, eine Tatsache der Offenbarung ist, die keines Beweises bedarf oder gar nicht direkt bewiesen werden kann, wenn man nicht an ihn glaubt. Dass Jesus auch der Messias ist, wird durch das Verb bewiesen in Apostelgeschichte 9,22 definiert und ist somit eine logische Folgerung der heilsgeschichtlichen Offenbarung. Diese doppelte Struktur der Erkenntnis, auf der einen Seite die Offenbarung, wie Gott sich Abraham offenbart hat, so hat sich Jesus Paulus offenbart, auf der einen Seite, und aus der logischen Folgerung, der ist der Lebendige und der Heilige Geist erklärt ihm, dass dieses messianische Reich kein irdisches Reich ist, sondern ein ewiges Reich. Diese logische Folgerung baut Paulus in sein Zeugnis von der Offenbarung des auferstandenen Jesus ein. Ähnlich auch in Galater 1,12, da geht er ja ganz bewusst auf dieses Thema ein, um den Galater zu zeigen, was ich euch da erzähle, ist nicht Logik, ist nicht meine Weisheit, sondern Gott ist mir begegnet, hat das mir offenbart und macht es zum zweiten Paradigma seines Evangeliums, das er verkündigen muss. Also die Auferstehung und die Gegenwart Jesu ist das zweite Paradigma beim Paulus. Zuerst mal die Person Jesu, der nach dem Fleisch ein Nachkomme Davids war. Wir gehen weiter, dass wir mit der Zeit nicht in Verzug kommen. Der dritte Punkt, diese Kraft der Auferstehung, mit der Jesus von den Toten auferweckt und als Sohn Gottes bestätigt oder eingesetzt wurde, ist nicht natürlichen Ursprungs, wie seine Abstammung von David, denn das ist ein natürlicher Ursprung. Ja, wer mein Vater, wer mein Großvater und Urvater, die Genealogie, sondern hat einen anderen Ursprung als alle physikalische und folglich logischen Erkenntnisse, die der Mensch normalerweise hat. Unsere Logik, ha, das ist dem sein Großvater, das ist Verwandtschaft da, die Beziehung läuft so. Das ist logisch. Diese Kraft, sagt Paulus, ist geistlichen Ursprungs, aber nicht die Logik, sondern dass er als Sohn Gottes eingesetzt wurde. Diese Kraft, sagt Paulus, ist geistlichen Ursprung. Er nennt es Katapneuma und steht somit über aller Physik und Logik dieser Welt. Diese Kraft kann nicht mit Intellekt oder Weisheit gleichgestellt werden, denn diese Kraft hat Paulus auch erblinden lassen und ihn danach wieder geheilt. Egal welche Einwände. Das war für Paulus Tatsache. Was aber eine noch wesentlichere Erfahrung für Paulus darstellt, ist die Tatsache, dass als ihm Hananias die Hände auflegte, auch der Heilige Geist über ihn kam. Diese Kraft wandelt den Saulus in einen Paulus, eine neue Schöpfung, der sich von nun an als Knecht Jesu Christi versteht und ihn zum größten Verfechter des Evangeliums, das ihm offenbart wurde, macht. Wir im Westen sind Christen, weil Paulus so offensiv missioniert hat. Das müssen wir einfach mal bekennen. Der Osten wurde auch missioniert, aber schauen Sie, welche Religionen dort herrschen. Also es ist eine Gnadengabe, was wir durch die paulinische Arbeit haben erleben dürfen. Das ist die Kraft des Geistes, der da heiligt. Denn im Griechischen heißt ja die Kraft des Intellekts auch Pneuma. Das ist nämlich das Problem. Und im Deutschen, die deutsche Sprache ist sowieso eine äußerst schwierige Sprache. Wir unterscheiden zwischen geistig und geistlich. Haben Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht? Geistig ist Intellekt, geistlich ist Herz. Im Englischen ist es einfach, da spricht man spiritual und intellectual. Das ist einfacher. Aber im Deutschen sind wir verfangen in diesem griechischen Dualismus. Und das macht uns Mühe. Deshalb haben wir manchmal Probleme zu unterscheiden. Das ist aber dieser Geist oder diese Kraft des Geistes heiligt. Ein heiligender Geist ist aber nichts Intellektuelles, sondern eine geistliche Kraft, die über das physikalische Verständnis unseres Lebens hinausführt in die Heiligkeit und erlösende Kraft Gottes. Der Begriff durch den Geist, also Katapneuma, bildet das dritte Paradigma des Evangeliums, dessen Knecht Paulus inzwischen geworden ist. Und welche Auswirkung das hat, heiligende Auswirkungen, werden wir dann in Kürze darauf eingehen. Während das erste Paradigma nach dem Fleisch und das zweite, erwiesen durch die Kraft der Auferstehung, überwiegend Tatsachenberichte der Offenbarung darstellen, die man durch verschiedene logische Beweisführung noch nachvollziehen kann, ist das dritte Paradigma nach dem Geist äußerst schwierig zu definieren. Der Streit des Paulus mit den Galatern und den Korinthern deutet diese Schwierigkeit an, die er in seiner Missionsarbeit hatte, um eben diesen Geist der Neuschöpfung hinzubekommen. Hier ist Neuschöpfung zu erklären. Diese drei Paradigmen bilden die Grundlage der Mission für Paulus, die für ihn unanfechtbar sind. Alle anderen Themen und Erkenntnisse seiner Offenbarung basieren auf diesen drei Fundamenten des Evangeliums. Die Frage nun, die sich aus diesem Paradigmenwechsel des Saulus zum Paulus ergibt, ist, welche Konsequenz hat dies alles für den einzelnen frommen Menschen, der immer noch der biblischen, nicht der griechischen Logik, sondern der biblischen Offenbarung folgt. Das sind, haben wir ja eingangs gesagt, es sind zwei unterschiedliche Wege. Denn Paulus redet nicht von einer neuen Heilsgeschichte, die als Ersatz zum alten Bund entstanden ist, sondern sein ganzes Mühen und Bestreben ist es ja zu zeigen, dass gerade dieser alte Bund und die Basis für den neuen Bund ist, der in Jesus vollendet wurde. Denn das, was im Alten Testament, genauer gesagt in der Tora, offenbart wurde, ist ja nichts anderes als das, was durch die Auferstehung Jesu erwiesen wurde. Nicht bewiesen, sondern wurde als Tatsache dargestellt. Das ist nämlich die Spannbreite bei Paulus. Nach dem Fleisch, Nachkomme Davids, aber nach der Auferstehung, nach der Kraft des Geistes, ist er der Sohn Gottes. Das ist ein Spalt dazwischen drin. Das kann man Menschen nicht nachweisen, aber wie kann man nachweisen, dass Christus auferstanden ist? Darüber streiten ja alle Theologen seit Anfang an. Hierbei klärt Paulus zwei wesentliche Sachverhalte des ATs auf, die in der Begründung des Evangeliums münden. Jetzt muss ich kurz ausführen, wie funktioniert das Gesetz. Um im Alten Bund eintreten zu können, muss ein Mann an seiner Vorhaut beschnitten werden. Denn der Bund Gottes mit Abraham besteht erst seit dem Zeitpunkt, als er und seine Nachkommen beschnitten wurden. Nach Genesis 17,14 muss alles Männliche aus dieser Nachkommenschaft beschnitten werden, und was nicht beschnitten ist, soll aus dem Stamm Abrahams ausgerottet werden. So steht es eindeutig. Und jetzt bringt Abraham nicht mehr Paulus nicht mehr die Beschneidung, sondern bringt dann den Glauben Abrahams. Also er macht hier auch einen Paradigmenwechsel, während das Alte Testament ja was anderes sagt. Dieser Bund wurde auch bei der Einführung des Sinai-Bundes bestätigt und bildet die Basis der mosaischen Gesetze. Nur wer beschnitten ist, für ihn gelten die Gesetze und ist verpflichtet, sie einzuhalten. Doch das Problem der Einhaltung der Gesetze ist für Paulus ein wesentliches Problem des alten Bundes. In Römer 2, 25 schreibt er, die Beschneidung ist wohl nütz, wenn du das Gesetz einhalten kannst. Hältst du das Gesetz aber nicht, so bist du aus einem Beschnittenen schon ein Unbeschnittener geworden. So nun der Unbeschnittene das Gesetz hält, das ist jetzt die Konkurrenz, die Unbeschnittenen, die Heiden, meinst du nicht, dass der Unbeschnittene werde für einen Beschnittenen gerechnet? Und wird also der von Natur unbeschnitten ist und das Gesetz vollbringt, dich richten, der du unter dem Buchstaben und der Beschneidung bist und das Gesetz übertrittst? Also hier tut Paulus auch übertreiben, denn wenn es der Beschnittene nicht einhalten kann, dann wird es auch der Unbeschnittene nicht einhalten. Er wollte nur die Problematik darstellen. Paulus bestreitet nicht die gute Absicht des Beschnittenen, das Gesetz einhalten zu wollen, sondern er bezweifelt, ob das überhaupt möglich ist. Er als Jude, was auf den ersten Blick als ein Vorrecht zu sein scheint, kann laut Paulus auch zu einer schweren Bürde werden. Er spricht ja aus eigener Erfahrung. Paulus will auch nicht das Gesetz diskreditieren. Um das geht es nicht. Denn er sieht darin immer noch die Richtlinie, die Offenbarung, die Gott dem Menschen gegeben hat. Er erkennt vielmehr, dass die Problematik im Menschen selbst liegt, Wenn er schreibt in Römer, also ein, zwei, drei Verse danach, 2,28, denn das ist nicht ein Jude, der auswendig ein Jude ist, auch ist das nicht eine Beschneidung, die auswendig am Fleisch geschieht, sondern das ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist, und die Beschneidung des Herzens ist eine Beschneidung, die im Geist, also in Pneumatie und nicht im Buchstaben, also nicht im Huk in Grammatik geschieht. Das sind zwei wichtige Paradigmen. Ein solches Lob ist nicht von Menschen, sondern von Gott. Somit ist für Paulus das Herz das Hauptproblem, das zwischen dem Wollen des Menschen und dem Versagen des Fleisches liegt. Wie er in Römer 7,19 schreibt, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich will, das ich nicht will, das tue ich. Wenn man jetzt aber das Gesetz nicht erfüllen kann, dann bringt auch die Beschneidung nichts, die Beschneidung der Vorhaut. Darum erhebt Paulus den Anspruch auf eine bessere Beschneidung, die auch schon im Gesetz des Mose verankert wurde. Diese Beschneidung wird laut Deuteronomium, also 5. Mose 30,6, nicht von Menschen durchgeführt, sondern durch Gott. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden und das Herz deiner Nachkommen, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, auf dass du leben mögest. Paulus nennt diese Beschneidung des Herzens eine, die im Geist, in Pneumatik geschieht, im Gegensatz zu der normalen Beschneidung, die er als Beschneidung im Buchstaben, also man könnte auch sagen, in der Logik geschieht. Wenn Gott Abraham sagt, Vorhaut beschneiden, das ist eine logische Handlung, dann wirst du gesegnet und die, wo das auch machen, die sind mit dir gesegnet, Punkt. Also wer sich beschneidet, der gehört dazu. Hier ist das wirklich eine logische Folgerung. Hier sehen wir also wieder eine Kollision zwischen der physikalischen Form der Beschneidung im Buchstaben und der geistlichen Form der Beschneidung des Herzens, die nur im Geist geschehen kann. Einen zweiten Aspekt bringt Paulus ein. Abraham wurde von Gott gerecht nicht durch die Beschneidung gesprochen, sondern schon vorher, was dann zu diesem Bund geführt hat. Römer 4, 3 folgende. Was sagt denn die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Wie ist er ihm dann zugerechnet? Als er beschnitten oder als er unbeschnitten war? Nicht als er beschnitten, sondern als er unbeschnitten war. Das Zeichen der Beschneidung empfing er zum Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, welchen er hatte, als er noch nicht beschnitten war. Auf dass er würde ein Vater aller, die da glauben und nicht beschnitten sind. Die Grundlage für Abrahams Gerechtigkeit ist also der Glaube, der nicht aus Werken kommt. Das ist eine geistliche Dimension, die mit dem Herzen zu tun hat und die Paulus am Herzen liegt, dass es seine Zuhörer verstehen. Und daraus entsteht das Evangelium der Gnade. Diese Rechtfertigung aus Glauben ist nun die Grundlage des paulinischen Evangeliums, die er in Römer 3, 21 folgende lesen können. Nun aber, ich werde abkürzen, nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart und bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Und werden, weiter in Vers 24, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, so durch Jesus Christus geschehen ist, welchen Gott hat vorgestellt zu einem Gnadenstuhl oder Gnadenthron oder Sühne durch den Glauben in seinem Blut, damit er die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, darbiete in dem, dass er Sünde vergibt, welche bisher geblieben war, unter göttlicher Geduld. Paulus erklärt die Rechtfertigung, die durch den Tod und Auferstehung Jesu Christi erwirkt worden ist, als ein Werk Gottes, das ohne Zutun des Gesetzes und erst recht ohne Zutun des Menschen vollbracht worden ist. Diese Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, wurde zwar im alten Bund offenbart, ist aber erst durch das Blut Jesu Christi vollbracht worden, da es als Sühne am himmlischen Gnadenstuhl dargebracht wurde. Hier treten zweierlei Gesetzesstrukturen auf, die uns noch schon zuvor bekannt waren. Einmal das Gesetz als Werk, das der Mensch zu erfüllen hat. Dieses Gesetz reicht nicht für die Rechtfertigung des Menschen vor Gott aus, denn kein Mensch kann es erfüllen. Dadurch sind alle Menschen Schuldner Gottes. Da nützt die physikalische Beschneidung ganz einfach auch nichts. Das andere, das Gesetz, das nur durch den Glauben angenommen werden kann. Das sind in Pneumati, also im Geist. Dieses Gesetz ist offenbart durch das Gesetz Gottes, die Tora und die Propheten, kann aber nicht durch Werke erfüllt werden. Also auch das hat Gott offenbar, aber das kann kein Mensch tun. Wie kann ein Mensch sein Herz beschneiden? Da es als solches von Gott offenbart ist, kann es nur geglaubt werden, jedoch nicht physikalisch angeeignet werden. Physikalisch heißt weder mit den Händen noch mit der Logik. Auch hier sehen wir wieder, dass Paulus mit logischen Schritten versucht, etwas nicht Nachweisbares, sprich nach dem dualistischen Muster Unlogisches, als logische Fakten darzustellen. Kompliziert, aber das ist die Faktenlage. Denn wer hat die Gnade im Himmel gesehen? Auch als Christen haben wir sie gesehen. Wir können sie vielleicht gespürt haben, aber gesehen, logisch begründet, kein Mensch. Wir sehen also, dass die allgemeine Rechtfertigung, die Gott durch Jesus Christus geschaffen hat, logisch nicht unbedingt erklärbar. Wir versuchen es logisch darzustellen, wie wir es heute Morgen gehört haben, die Dreieinigkeit Gottes versuchen wir logisch darzustellen, ist aber problematisch, weil das eine Offenbarung ist. Das ist ein Werk Gottes, das ist wie eine Neuschöpfung, wie eine neue Galaxie, wie ein neues Universum. Er schreibt zwar, dass sie offenbart wurde durch die Tora und die Propheten. Wir wissen zwar, dass reine Tiere im Kult des alten Bundes begrenzt Sünden erlassen konnten. Aber wo steht es, dass das Blut eines Menschen wie Jesus Christus die Sünden vergeben kann? Das ist ja eine große Problematik. Und ein Jude schrieb mir einmal, ja, das Blut Jesu Christi, an den ihr glaubt, ist wie das Blut eines Schweines, unrein. Ich war schockiert, musste schlucken und musste verstehen, was er meinte. Denn in der Tora steht nur, dass das Blut der reinen Tiere rein ist. Das Blut aller anderen Tiere ist unrein, natürlich erst recht das Blut des Schweines. Und genauso ist das Blut des Menschen unrein, weil er ein Sünder ist. Deshalb braucht er ja das Blut des reinen Tieres als Opfer, als Sühne für seine Sünden. Die Juden sind manchmal schlauer als wir, was die Heiligkeit vor Gott gilt. Es stimmt. Hier bildet also die Offenbarung, die Paulus kurz vor Damaskus erlebt hat, einen Grundsatz seines Evangeliums. Denn Paulus geht nirgendwo darauf ein, warum das Blut Jesu Christi heilig ist, damit es Sühne schaffen kann. Es sei denn, man ein bisschen den Hebräerbrief an die Hebräer als eine paulinische Schrift sieht, aber auch da nur begrenzt. Das ist ein prinzipielles Problem der biblischen Offenbarung, dass es nicht eindeutig gezeigt wird. Paulus hat eine ganz andere Beweismethode. Die Offenbarung, als er noch Saulus war, hat von dieser Rechtfertigung noch nichts gewusst. Erst durch die Auferstehung Jesu Christi kann die Botschaft des Neuen Testaments, also des Evangeliums, vollständig erschlossen werden. Wäre Christus nicht auferstanden, sagt Paulus, dann wäre unser Glauben umsonst. Das Phänomen Auferstehung, leibhaftige Auferstehung Jesu, ist der Schlüssel des Evangeliums. Indem Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, wurde er dadurch als der Gerechte erwiesen, nicht bewiesen. Ist eine Tatsache, den Gott dem Verderben nicht preisgegeben hat. Indem er den Heiligen Geist ausgesandt hat nach seiner Himmelfahrt, wurde er als der Sohn Gottes erwiesen, dem der Herr alle seine Feinde zum Schemel seiner Füße machen wird. Das ist die Faktenlage, die uns das Evangelium offenbart. Direkt nachweisbar im logischen Sinne ist es nicht, sondern das sind Offenbarungsgröße, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Haben die Jünger bis zur Auferstehung nicht geglaubt. Auch nach seiner Kreuzigung haben sie gemeint, die Welt ist zu Ende. Erst als er auferstanden ist, fingen sie allmählich zu begreifen, was da passiert ist, weil das eine Offenbarung ist. Und erst als der Heilige Geist gekommen ist, haben sie Kraft empfangen, um dieses Evangelium zu verstehen und dieses Evangelium zu verkündigen und auch für dieses Evangelium zu sterben, das mit logischen Mitteln nicht nachweisbar ist. Indem der Auferstandene dem Paulus erschienen ist und danach ihm den Heiligen Geist gegeben hat, konnte Saulus zum Paulus werden und den Glauben an Jesus Christus empfangen. Paulus nennt es Entpneumati, also im Geist. Das ist das Evangelium der Gnade bei Paulus. Nicht Gerechtigkeit aus Werken, sondern Gerechtigkeit als eine Gnadengabe Gottes im auferstandenen Herrn Jesus Christus. Viertelstunde habe ich noch. Wir überschreiten einen Teil. Ja. Das ist die allgemeine Rechtfertigung, von der Paulus hier spricht. Also eine Rechtfertigung, die Gott gemacht hat, ohne Zutun des Menschen, ohne Zutun des Werkes. Das ist Fakt, das ist Offenbarung, diese Rechtfertigung. Dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, hat kein Mensch dazu beigetragen. Dass er von den Toten auferstanden ist, konnte kein Mensch dazu beitragen. Dass er seinen Heiligen Geist ausgegossen hat, konnte kein Mensch dazu beitragen. Das sind alles übernatürliche Wirkoffenbarungen Gottes, die er uns gezeigt hat. Wie können wir aber diese Rechtfertigung aneignen als Mensch? Diese Rechtfertigung, die vor Gott gilt, kann persönlich nur durch den Glauben angeeignet werden und nicht durch Werke des Gesetzes, wie Paulus schreibt. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie denn geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben, Römer 1,17. Durch diese persönliche Aneignung der Rechtfertigung durch den Glauben entsteht ein neues Rechtsverhältnis zwischen dem Menschen und seinem eigenen Leben, wie auch zwischen dem Menschen und Jesus Christus, dem Urheber dieser Gerechtigkeit. Dieses neue Rechtsverhältnis ist durch den Geist erwirkt, der in unserem Leben ein neues Gesetz entstehen lässt. Das Gesetz des Geistes, Nomos tou pneumatos. In Römer 8,1 folgende lesen wir: So ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes, also Nomos tou pneumatos, der da lebendig macht in Christus Jesus, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und wir wissen, Gesetz, das ist also die Schrift, Gesetzmäßigkeit. Denn was dem Gesetz unmöglich war, das tat Gott und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und der Sünde halben und verdammte die Sünde im Fleisch. Also man könnte sagen, das Gesetz im Fleisch. Auf das die Gerechtigkeit vom Gesetz erfordert, die Gott offenbart hat, in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleische wandeln, sondern nach dem Geist. Auch hier komplizierte Strukturen zwischen biblischen Offenbarung und logischem Dualismus. So wie der Glaube an die leibliche Auferstehung Jesu jeder Logik widerspricht, so widerspricht auch das Gesetz des Geistes jeglicher menschlichen Logik, Erfahrung und erst recht Vermögen. Denn wer kann von den Toten auferstehen? Wir können das weder simulieren noch vorstellen. Und wie es Kaiser heute Morgen gesagt hat, da haben die Athener gesagt, jetzt komm uns nicht mit solchen Märchen. Dieser Nomos tu Pneumatus ist folglich genauso übernatürlicher Art wie die leibliche Auferstehung Jesu, die nicht den Gesetzmäßigkeiten dieser Schöpfung entspricht. Wir überspringen diesen Punkt. Die Frage ist nun, wie kann man sich diese Rechtfertigung persönlich aneignen? Die Theorie haben wir gerade gehört, die diese Phänomene nach sich zieht. Und Paulus, da ist Paulus der Missionar, der kann das so einfach und so klar sagen wie kein anderer. Also da sieht man, Paulus ist ein Seelsorger, ist ein Missionar, er ist, will gar kein Theologe sein. Er ist Wahnsinnstheologe, wir haben es ja gerade gesehen, wie er praktisch in Dualist, in logischer Form eine biblische Offenbarung uns erklärt. Aber wenn es darum um das Seelenheil geht, kondensiert er das ganze Gesagte in zwei Verse. In Römer 10, 9 und 10 formuliert es Paulus ganz einfach. Denn so du mit deinem Munde bekennst, Jesus, dass er der Herr sei und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du selig. Denn so man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Das Gesetz des Geistes. Und so man mit dem Munde bekennt, so wird man selig. So ist man unabhängig vom Gesetz der Schrift. Einfacher geht es nicht, einen übernatürlichen Prozess in seinem Leben zu starten, der alle Unsicherheiten abschafft und absolute klare Verhältnisse schafft, was Rechtfertigung, Sündenvergebung und ewiges Leben angeht. Das ist wirklich ein barmherziger Gott, der das Gesetzeswerk für uns so abkürzt. 617 Gesetze, glaube ich, sind es, hat Maimonides gerechnet, gibt es im Alten Bund. 617. Im Islam sind es über 1000 Gesetze. Gott kürzt das alles ab durch Jesus Christus, dass man ohne große Mühe in seine Gemeinschaft eintreten kann. Er erweist sich in diesem Evangelium wirklich als ein himmlischer Vater, der seine Kinder zu sich sieht. Wo bleibt die Logik? Ein Problem. Wir können es versuchen, uns logisch vorzustellen, aber Paulus sagt es, du glaubst in deinem Herz, bekennst in deinem Mund, dann ist dir diese Rechtfertigung zuteil. So einfach. Das ist die Zusammenfassung der Theologie des Paulus. Wir kommen zu der Zusammenfassung. Zusammenfassend können wir erkennen, dass Paulus uns vier semitische Realitäten in seinem Schriftwerk vermittelt. Erstens, indem Jesus von den Toten auferstanden ist und lebt, Paulus hat ihn gesehen und gehört, wie vor ihm auch die anderen Aposteln, deshalb bringt er dann auch die Analogie zu den anderen Aposteln, ist das Zeugnis dafür, dass Jesus der Gerechte ist, der die messianische Verheißung erfüllt hat. Paulus bringt keine logische Begründung dafür, sondern er ist auferstanden, das ist Tatsache. Kannst du glauben oder nicht glauben? Zweitens, die Rechtfertigung von Sünde und Tod, die durch Adam in die Welt kam, hat der neue Adam, also Jesus Christus, durch sein Blut am Kreuz erwirkt. Das ist die allgemeine Rechtfertigung. Durch seinen Tod ist dem Gesetz Genüge getan, darum wird das mosaische Gesetz aufgehoben. Indem Jesus das Gesetz des Geistes gebracht hat, ist das Gesetz des Fleisches und der Schrift aufgehoben, ein für allemal. Diese Rechtfertigung kann persönlich nur durch den Glauben wie einst Abraham, angeeignet werden. Das ist die persönliche Rechtfertigung und nicht durch Werke des Gesetzes. Das ist die Voraussetzung für die Beschneidung des Herzens. Viertens, durch den Glauben an Jesus Christus gießt Gott seinen Heiligen Geist in unseren Herzen aus. Das ist die Beschneidung des Herzens in Pneumatie. Und dadurch werden wir Kinder Gottes. Dieser Heilige Geist Gottes und die daraus resultierende Neuschöpfung bewirken zweierlei. Erstens, die geistliche Wiedergeburt. Unser altes Herz wird beschnitten, damit unser Leben die Früchte des Heiligen Geistes hervorbringen kann, der neue Adam, die dem ursprünglichen Sinn des Gesetzes auch in Wirklichkeit entsprechen. Die größte Frucht ist die Liebe, womit alle Gesetze erfüllt werden, wenn es wirksam wird im persönlichen Leben. Wie es Jesus uns lehrt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Liebe ist toll, bis wir dann unseren Schuldigern vergeben müssen. Dann fangen die Probleme an. Oder Liebe ist süßlich, dann wird es existenziell. Zweitens, der Kampf gegen das Fleisch. Die Auswirkung des Heiligen Geistes wird umgesetzt in unserem Leben. Einmal durch Änderung unserer Sinne durch diesen neuen Geist. Und zweitens mal, das heißt also, unser Leben wird fruchtbar für Gott. Bemühen um die Gesinnung Jesu Christi, schreibt Paulus, womit das ganze Leben ein Dienst an Gott werden will, wie in Römer 12,1. Das ist einmal die eine Änderung, das ist die existenzielle Änderung in unserem Leben heute. Und dann gibt es noch eine Änderung, die auf die Zukunft weist, das ewige Leben erben. Bei der letzten Posaune, so sagt es Paulus, werden unsere vergänglichen Leibe umgewandelt in unvergängliche und auferstehen, wie Jesus selbst leibhaftig auferstanden ist. Das war ja ein Kampf mit den Korinther, denen gesagt, die haben auch noch diesen griechischen Gedanken gehabt, dass man ja unabhängig von seinem Leib und Körper existieren will. Paulus hat gesagt, irret nicht, das stimmt nicht so. Das Unvergängliche wird umgewandelt, das Vergängliche wird umgewandelt in Unvergängliche. Diese Auferstehung ist nicht nur sinnbildlich zu verstehen, also logisch, also dass die abstrahiert im Sinne von Allegorie. Sie ist leibhaftig zu verstehen, so wie Gott das Volk Israel aus der Hand der Ägypter befreit hat. Semitische Realität. Vor den Gesetzen im Alten Testament heißt, ich bin der Gott, der Herr, der dich aus Ägypten befreit hat. Wenn Gott das Volk Israel nicht befreit hätte, hätte es gar kein Gesetz geben müssen. Denn was von Gesetz soll man folgen? Ein Gesetz, das mich befreit. Und so ist es hier auch. Die Auferstehung ist Tatsache, die Jesus, die Paulus, die Saulus zum Paulus gemacht hat. Und diese Tatsache ist eine Kraft, eine Realität, die unser Leben heute und verändern wird und auch unser Leibe bei der Auferstehung. Auch wenn wir sterben, wer an mich glaubt, wird ewig leben. Herzlichen Dank.